Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Willkommen zum Wichtigsten des Tages. Nach Frankreich und Großbritannien hat auch Kanada die Anerkennung eines Palästinenserstaates in Aussicht gestellt. Martin Ganselmeier.
Kanadas Premierminister Mark Carney verkündete seine Entscheidung zeitgleich mit dem Abschluss der UN-Palästina-Konferenz in New York. Kanada ist somit nach Frankreich und Großbritannien bereits das dritte G7-Land, das unter dem Eindruck der schrecklichen Lage in Gaza seine langjährige Haltung in dieser Frage ändert. Bislang hatte Kanada stets darauf beharrt, dass die Anerkennung eines Palästinenserstaates erst nach Friedensgesprächen mit Israel erfolgen könne. Nun soll dies auf der UN-Vollversammlung im September geschehen. Als Grund für den Kurswechsel sagte Kanadas Premierminister, es gelte jetzt, die Zwei-Staaten-Lösung zu retten. Angesichts des unerträglichen Leids der Menschen in Gaza und des beschleunigten Siedlungsbaus im Westjordanland schwinde die Aussicht auf einen palästinensischen Staat buchstäblich vor unseren Augen. Allerdings knüpft Kanada die Anerkennung an grundlegende Reformen der palästinensischen Autonomiebehörde. Die Abhaltung von Parlamentswahlen im kommenden Jahr ohne die Terrorgruppe Hamas und eine Entmilitarisierung des künftigen Palästina. Scharfe Kritik kam aus dem Weißen Haus und aus dem israelischen Außenministerium. Kanadas Entscheidung sei eine Belohnung von Hamas, hieß es gleichlautend in Washington und Tel Aviv.
Wegen der dramatischen humanitären Lage im Gazastreifen reist Bundesaußenminister Wadefuhl kurzfristig in den Nahen Osten. Efi Seibert.
Der Außenminister hat seinen Urlaub unterbrochen. Die Entwicklung im Nahen Osten erfordert gerade seinen Einsatz. Deutschland schickt seine großen Militärtransportflugzeuge, um Hilfslieferungen über Gaza abzuwerfen. Aber natürlich wissen alle, dass das vor allem ein symbolischer und außerdem umstrittener Akt ist. Deutschland fordert deswegen, dass Israel ausreichend humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza auch auf dem Landweg ermöglicht. Es fordert einen dauerhaften Waffenstillstand und den Stopp von Vertreibung und Annexion im Westjordanland. All das wird Außenminister Wadefuhl heute zuerst mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar besprechen. Morgen setzt er seine Reise im Nahen Osten fort. Dann trifft er sich mit UN-Hilfsorganisationen und mit der Palästinenservertretung in Ramallah.
Die Regierung Netanjahu müsse dringend mehr unter Druck gesetzt werden. Das betonte Shimon Stein, ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland, in diesen Informationen am Morgen.
Sanktionen zum Beispiel Holland zu folgen. Wir sitzen im Kabinett unter Netanjahu bedauerlicherweise zwei rassistischen, messianischen Minister.
Herr Ben-Gvir und Herr Smotrich.
Genau, Einreiseverbot, glaube ich, würde nicht verkehrt sein. Man muss eigentlich einen Unterschied machen zwischen der israelischen Regierung und der Zivilgesellschaft. Man muss gegen Netanjahu, man muss gegen Ben-Gvir, man muss gegen Smotrich auch vorangehen und die Regierung einfach ein Zeichen setzen.
Mit Spannung wird die Abstimmung eines Gesetzentwurfs in der ukrainischen Rada erwartet. Es geht um die Befugnisse der Antikorruptionsbehörden im Land. Nils Buhler.
Es geht um die Arbeit der beiden Antikorruptionsbehörden NABU und SAP. Noch in der vergangenen Woche hatte das Parlament beschlossen, dass beide Organe künftig vom Generalstaatsanwalt kontrolliert werden können. Ein neues Gesetz soll das jetzt wieder rückgängig machen. Präsident Selenskyj hatte den neuen Entwurf vorgelegt, nachdem in der vergangenen Woche tausende Menschen in verschiedenen Städten gegen die Entmachtung der Antikorruptionsbehörden demonstriert hatten. Selenskyj wollte so beide Antikorruptionsbehörden von russischer Einflussnahme säubern. Kritiker warfen ihm jedoch vor, damit sein eigenes Umfeld schützen zu wollen. So gibt es etwa einen Korruptionsverdacht gegen den ehemaligen Minister und engen Selenskyj-Vertrauten Tschernyschow.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche müsse wegen der hohen US-Zölle dringend einen Stahlgipfel einberufen. Das forderte Anke Rehlinger von der SPD, Ministerpräsidentin des Saarlands, in dieser Sendung.
Die Bundeswirtschaftsministerin muss einmal dezidiert sagen, was ihr Fahrplan ist und dass sie zur deutschen Stahlindustrie in Deutschland steht. Ich höre relativ wenig von ihr. Ich würde gerne diese Dinge einmal klar miteinander ausgesprochen haben und dann krempeln alle die Ärmel hoch. Diejenigen, die wollen, hier in Deutschland bei den Stahlproduzenten, die müssen auch können. Und dazu muss man sich einmal definitiv vereinbaren. Die Gewerkschaften haben das gefordert, die Wirtschaftsvereinigung Stahl legt Wert darauf. Ich lege großen Wert darauf, denn auch wir als Land geben viel Geld aus und es ist ein Teil unserer Transformation. Wenn wir uns da nicht an einen Tisch setzen, um das einmal sauber miteinander zu besprechen, dann machen wir einen großen Fehler. Und deshalb kann ich nur darauf drängen, dass es eine solche Runde gibt, sauber miteinander die Dinge zu besprechen. Das ist das Mindeste, was wir jetzt miteinander hinbekommen müssen.
Das IT-Programm Gotham des US-Unternehmens Palantir berge zu hohe Risiken für den Einsatz bei der Polizei. Das unterstrich Lena Ulbricht, Expertin für Big Data an der Uni Hildesheim, ebenfalls in dieser Sendung.
Es ist auch aus einer informationstechnischen Sicht wirklich schwierig, das mit hundertprozentiger Sicherheit dann festzustellen und im Alltag auch zu kontrollieren, dass nicht doch Daten zumindest für die Optimierung von Software abfließen. Und insbesondere in einer Situation, die wir jetzt noch nicht haben, die sich aber irgendwann in Zukunft mal ergeben kann, in der das Unternehmen möglicherweise doch unter stärkeren Druck gerät, durch die US-Regierung Daten verarbeitet, auch in den USA. Also die Art und Weise, wie Regulierung umgesetzt worden ist in den bisherigen Projekten rund um Palantir, unterstützen nicht mein Vertrauen. Also tatsächlich sind die Datenschutzaufsichtsbehörden hier nur sehr schwach tätig geworden.
Die Nachricht über die verunglückte deutsche Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier hat auch in Pakistan Wellen geschlagen. Konstanze Nastorowitz.
Gegenüber der ARD bestätigte gestern Abend dann auch Areb Ahmed Mukhtar, ein Beauftragter des zuständigen Regierungsbezirks Ganche, die schreckliche Nachricht. Das Rettungsteam habe zwar die Unglücksstelle lokalisieren können, Dahlmeiers Körper befinde sich aber offenbar in einer Position, die es bei den aktuellen Witterungsbedingungen nicht möglich mache, mit einer Bergung der verstorbenen Bergsteigerin weiterzumachen. Eventuell werde eine solche Bergung des Körpers auch gar nicht mehr stattfinden, erklärte Faisullah Farag, ein Sprecher der zuständigen Regionalregierung der Region Gilgit-Baltistan, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Man habe erfahren, dass es Dahlmeiers Wunsch gewesen sei, ihren Körper in den Bergen zurückzulassen, wenn sie dort sterben sollte. Das sei ihr Traum gewesen und da man nun ihren Willen kenne, werde geprüft, ob ihr Körper dort bleiben könne. Dahlmeiers Management geht davon aus, dass sie sofort nach dem Unglück am Montag tot war.
Laura Dahlmeier habe sich wie alle Spitzenbergsteiger in einen Grenzbereich gewagt, erklärte Sportjournalist Stefan Nestler auch in dieser Sendung.
Das heißt, sie testen ihre eigenen Grenzen aus, verschieben die. Das ist ja das Wesen des Leistungssports und auch im Bergsteigen. Ja, und der Klimawandel macht es auch nicht besser. Die objektiven Gefahren sind durch den Klimawandel eindeutig höher geworden. Einfach ausgedrückt ist der Schnee und das Eis sowas wie der Kitt von diesen Felsbrocken. Und wenn es dann außergewöhnlich warm ist, in diesem Sommer in Pakistan, dann werden die plötzlich locker, diese Steine, und lösen sich vom Berg. Und dann hat man eben Steinschlag. Und das haben wir in Pakistan in den vergangenen Wochen sehr häufig von Bergsteigern gehört, dass die Steinschlaggefahr extrem hoch war diesen Sommer.
Der Sportjournalist Stefan Nestler war das. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.